Ich hoffe, ihr nehmt es nicht übel, falls ich mal ein bisschen länger nachdenken muss auch, weil der Q hat erst gestern mir geschrieben, dass ich, ja, oder gefragt, ob ich vorbeikommen kann. Und ich habe mir dann auch überlegt, welches Thema, sag ich mal, nehme ich jetzt einfach mal mit, um das euch zu verkündigen. Und ein Thema ist mir ganz wichtig, was ich, sag ich mal, eigentlich mit jeder Gemeinde, wo ich hingehen möchte, als erstes besprechen möchte. Ich habe das auch schon in Marienberg gepredigt, vielleicht hat der ein oder andere das in Marienberg auch schon über Livestream oder YouTube angeschaut. Und ich möchte auch mit vier Fragen beginnen. Und die erste Frage ist, wenn die Technik mitspielt, Dankeschön, willst du das ewige Leben und unserem Vater gegenüberstehen eines Tages? Wir trachten ja alle nach dem ewigen Leben. Wer sagt, er will einmal ins Himmelreich? Ihr dürft gerne eure Hände mal dazu heben. Wer genau das gleiche Ziel hat, und okay, jetzt sehe ich nur ein paar Hände, jetzt nicht so viele, vielleicht sind ein paar schüchtern, aber insgeheim ist es ja so, dass eigentlich wir Adventisten alle trachten danach einmal mit Jesus gemeinsam die Ewigkeit zu verbringen, auch mit anderen Personen, vielleicht Verwandte, Freunde, die gestorben sind, oder auch mit unserem Engel zu sprechen oder vielleicht mit gewissen Tieren zu spielen, die das, was wir schon immer vorhatten, als Kind vielleicht, was wir dann auch wirklich umsetzen wollen. Die Frage ist aber, was tust du dafür, dass du einmal ins Himmelreich kommst? Oder sagst du einfach, ich muss nichts ändern, alles so wie es bisher ist, kann alles bleiben? Jeder Tag startet oder jede Woche startet. Man geht in die Arbeit, das Wochenende kommt, man geht in die Gemeinde, mehr auch nicht. Aber die wichtigste Frage ist, was ist mit der Person, wenn ihr euch jetzt anschaut, rechts neben euch, links neben euch, vielleicht auch hinter euch oder vor euch? Achtet ihr nur auf euch und das mit der anderen Person, die neben euch ist, das ist komplett egal? Eine ganz wichtige Frage, vor allem heutzutage, in der Zeit, wo wir leben, schaust du aktuell Nachrichten oder liest sie oder was, oder bekommst du die auch mit? In der Zeit verändert sich zurzeit ganz vieles. In der Politik, Wirtschaft hatten wir vorhin auch in der Lektion schon drüber gesprochen. Und wir haben auch ein bisschen das Thema angeteasert in der Lektion heute. Und ich möchte, ich verrate es noch nicht, um was es genau geht, das werden wir gleich sehen im Verlauf. Das Thema, um was es heute geht, danach tracht oder nennt das Thema beschreibt eigentlich so alles, wo wir unser Leben setzen. Denn das Thema heißt, die Zeit ist gekommen, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir richten alles nach der Zeit, welche Termine wir ausmachen, wann wir zum Arzt gehen, wann wir vielleicht Verwandte besuchen, wann wir wo in den Urlaub gehen. Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir müssen uns auch bewusst sein, in welcher Zeit wir jetzt leben. Und da steht jetzt auch, wenn nicht jetzt, wann dann? Ein großes Fragezeichen. Wird sich dann auch gleich im Laufe dann der Predigt auch zeigen, was damit genau gemeint ist. Ich weiß nicht, wer das Buch von euch von Ellen White im Dienst für Christus kennt. Das ist so ein blaues Buch. Kennt es jemand von euch? Im Dienst für Christus. Das ist so eine Zusammenfassung aus verschiedenen Büchern von Ellen White, Schatzkammer der Zeugnisse und so weiter. Und ich habe das mal als Andachtsbuch hergenommen und viel gelesen und musste feststellen, dass eigentlich, was da drin steht, ich selber persönlich fast gar nicht umsetze und auch die Gemeinden eigentlich da ein großes Problem haben, wenn man das durchliest. Und da gibt es auch einen gewissen Traum von Ellen White, die sie dort niedergeschrieben hat. Ein eindrucksvoller Traum. Man sieht es hier schon an dem linken Bild. Da geht es um Bären. Und diesen Traum möchte ich mit euch einmal durchsprechen, einmal schauen, was ist das für ein Traum. Das gehen wir einmal Stück für Stück durch. Das ist so der Teil 1 und dann schauen wir uns den Teil 2 an. Was bedeutet das für uns? Da gibt es auch einige Zitate von Ellen White wieder, die uns da helfen. Und bevor wir in den Traum gehen, das Interessante ist bei Ellen White, in der Bibel im Neuen Testament ist alles in Gleichnissen beschrieben. Jesus hat mit Gleichnissen gesprochen und das Gleiche macht auch Ellen White. Durch diesen Traum ist nichts anderes wie ein Gleichnis, damit wir es einfach besser verstehen. Diesen Traum findet ihr auf der Seite 58 bis 61. Genau, im Dienst für Christus. Und das möchte ich mit euch dann schrittweise jetzt mal den Traum durchgehen. Am 29. September 1886 bekam ich einen Traum. Mit einer großen Gruppe von Leuten war ich unterwegs zum Bärensammeln, darunter viele junge Männer und Frauen. Zunächst schien es, als ob wir in einer Stadt wären. Aber weiter draußen lagen weite Felder, wunderbare Haine und gepflegte Gärten. Ein großer Wagen voll Verpflegung für unsere Gruppe fuhr vor uns her. Also wir sehen hier im Traum, dass es eine große Gruppe gibt, das sind männliche Geschlechter und weibliche Geschlechter da, die gegangen sind, um Bären zu sammeln. Was es mit den Bären auf sich hat, warum es Bären sammeln sind und was diese Bären auch symbolisieren, das sehen wir später, weil im Traum wird sich alles selber wie in der Bibel aufklären. Es beschreibt dann genau, was die Gruppe ist, was das symbolisiert und was die Bären sind oder die Bärensträucher auch. Bald machte das Gefährt Halt und die Gruppe zerstreute sich in alle Richtungen. Rund um den Wagen standen hohe und niedrige Büsche, die schöne, große Heidelbeeren trugen. Aber meine Begleiter schauten alle viel zu weit weg, um sie zu sehen. Ich fing an, die Beeren in der Nähe zu pflücken. Dabei achtete ich sorgsam darauf, dass ich nur reife sammelte und keine grünen. Einige der schönen, reifen Beeren waren schon abgefallen. Ich dachte, wären wir nur früher hierher gekommen, hätten wir sie einsammeln können. Aber ich will einige vom Boden aufheben. Und sie meinen, meine Begleitern zeigen, damit sie sehen, was sie hätten finden können, wenn sie nicht zu spät gekommen wären. Wir sehen hier die Gruppe, die ist nicht, hat nicht das Sammeln angefangen in der Nähe, wo direkt die Bären waren, sondern die sind gegangen nach Ost, West, Süd und Nord, ganz weit weg, haben nur in die Ferne geschaut, die haben das nicht das Offensichtliche gesehen, was direkt vor ihren Augen ist, sondern nur eine Person und die hat dort die Reifen gepflückt und hat aber auch gesehen, dass schon einige abgefallen sind, dass eigentlich schon welche überreif sind. Und das sollten wir uns mal im Hinterkopf auch behalten, dass es schon abgefallene Beeren gibt, die überreif sind. Aber es gibt auch grüne noch. In diesem Augenblick kamen zwei oder drei aus unserer Gruppe und unterhielten sich angeregt. Als sie mich sahen, sagten sie, wir haben überall gesucht, konnten aber nirgendwo Beeren finden. Als sie die Menge erblickten, die ich gesammelt hatte, waren sie höchst erstaunt. Es hängen noch mehr an diesen Sträuchern, sagte ich. Es ist doch eigentlich komisch, wenn die Leute, obwohl es in der Nähe direkt die Bären gab, weit weggegangen sind, sie verteilt haben, um Bären zu sammeln, und dann kommen sie und argumentieren, wir haben nichts gefunden, obwohl da, wo sie zurückgegangen sind, alles voller Bären ist. Und die eine Person auch schon viele pflücken konnte und es sogar gezeigt hat, und die waren voll erstaunt, ist ja eigentlich irgendwie komisch, oder nicht? Es kommt doch irgendwie nicht ganz logisch vor. Lesen wir weiter. Sie fingen an, einige abzupflücken, hielten dann aber bald inne und sagten, eigentlich ist es nicht fair, hier zu sammeln. Denn du hast diesen Platz entdeckt, daher sollten die Früchte dir gehören. Aber ich erwiderte, das macht doch nichts. Dies ist Gottes Feld. Jetzt sehen wir auch, wo die gerade unterwegs sind. Es ist nicht nur einfach ein Feld, wo Bärensträucher sind, wo man Bären sammeln kann, sondern es ist Gottes Feld. Und wir lesen dann auch gleich weiter, später, auf was diese Bärensträucher auf Gottes Feld wirklich sind. Dies ist Gottes Feld und die Bären gehören ihm. Euer Vorrecht ist es, sie zu ernten. Bald aber war ich wieder allein. Von Zeit zu Zeit hörte ich von Wagen her Gesprächsfetzen und Lachen. Ich fragte, was macht ihr denn? Sie antworteten, wir konnten keine Bären finden. Als wir müde und hungrig waren, dachten wir, wir gehen zum Wagen zurück und stärken uns erst einmal. Wenn wir ausgeruht sind, gehen wir wieder los. Das erste Mal, als ich das gelesen habe, habe ich es zweimal lesen müssen, weil, wie schon gesagt, Bären sind ja eigentlich direkt vor deren Augen, haben ein paar gesammelt, haben gesagt, ja, ich muss mich jetzt erstmal stärken. Ist es vielleicht in unserem Leben auch so, dass wir erst so eine Art Belohnung wollen und erst dann die Arbeit? Das spiegelt hier genauso das Gleiche. Die wollen nicht arbeiten, sondern eigentlich eher so das Leben genießen, essen und zusammen lachen, diskutieren, quatschen. Aber, sagte ich, ihr habt bis jetzt noch nichts gesammelt. Ihr esst die Vorräte auch ohne uns etwas übrig zu lassen. Ich habe jetzt keine Zeit zum Essen. Es gibt zu viele Beeren, die gepflückt werden können. Also wir lesen, obwohl schon einige Beeren gepflückt sind von dieser einen Person, gibt es noch reichlich Beeren für alle anderen Personen, dass die eigentlich mitsammeln können. aber sie sind halt zu faul wahrscheinlich. Ihr habt sie nur deswegen nicht gefunden, weil ihr nicht genau genug hingesehen habt. Mein kleiner Eimer war bald voll Beeren und ich trug ihn zum Wagen. Ich sagte, das sind wirklich die schönsten Früchte, die ich jemals pflückte. Und dabei habe ich sie ganz in der Nähe gefunden. Während ihr vom erfolglosen Herumsuchen ganz müde geworden seid, alle kamen und wollten meine Früchte sehen. Sie sagten, das sind doch Beeren von höheren Büschen. Wir dachten, an ihnen sei nichts zu finden und haben daher nur an den niedrigen Heidelbeersträuchern gesucht, aber wenig gefunden. Ich habe jetzt extra auch das Wir dachten mal hier rot markiert. Folgt auch wieder auf der nächsten Seite gleich genau das Gleiche. Da kommt immer die Argumentation, wir, dieses eigene Ich, dieses Ego, wir begründen alles mit irgendwelchen Argumenten, die eigentlich hinfällig sind, weil es eigentlich kein Argument ist. Und wir begründen auch hier, wir haben keine gefunden, es müssen doch Beeren von höheren Sträuchern sein. Aber eine Seite vor haben wir gelesen, sie haben ja nicht genug hingesehen oder sind eigentlich schon fast blind, wenn die schon vor den Augen sind, wo die eigentlich mit dem Wagen stehen. Dann sagte ich, verstaut jetzt diese Beeren und dann kommt mit, um nach weiteren zu suchen. Hier ist das aktive Angebot von dieser einen Bärensammlerin, die so viel Erfolg hat, die andere herzunehmen und zu sagen, passt auf, ich zeige es euch, wie das vielleicht geht, wo die Bären sind und wir machen es zusammen. Es waren aber keine Behälter für die Früchte mitgenommen worden. Teller und Tüten gab es in Menge, aber sie wurden für unser Proviant benutzt. Schließlich wollte ich nicht länger warten und fragte, seid ihr nicht zum Bärensammeln losgezogen? Warum habt ihr euch dann nicht entsprechend vorbereitet? Eigentlich ist es total bescheuert, sorry, dass man sagen muss, wenn man sich vornimmt, wenn ihr euch zum Beispiel jetzt irgendwas vornimmt, was ihr in der Freizeit machen wollt, ihr wollt einen Ausflug machen, dann bereitet ihr euch ja vor. Wenn ihr in den Beruf geht, wenn ihr arbeiten geht, dann steht ihr früh auf. Dann macht ihr euch ja eigentlich erstmal, vielleicht geht ihr ins Bad, macht euch erstmal frisch, kleidet euch schick an und macht euch was zum Essen. Bereitet ihr euch entsprechend vor. Aber diese Gruppe, obwohl die es ja vorhatte, Beeren zu sammeln, hat sich gar nicht vorbereitet. Und das, muss ich sagen, verstehe ich nicht. Und das verstehen auch viele Leute, die das erste Mal gelesen haben, nicht. Und überlegt mal zwischenzeitlich auch, was das widerspiegeln könnte vielleicht in der heutigen Zeit. Jemand antwortete, Schwester White, jetzt wissen wir auch, wer den Traum hat und wer diese Sammlerin ist, das ist Ellen White. Wir haben nicht erwartet, dass wir bei den vielen Häusern wirklich etwas finden würden. Jetzt wissen wir auch, was die Bärensträucher sind, Häuser. Auf Gottes Feld sind die Häuser und wer lebt denn in den Häusern? Das sind Menschen wie wir hier alle. Somit sind ja die Bärensammler Leute, die zu den Häusern der Welt gehen, an die Tür klopfen, um dort etwas zu sammeln. Und jetzt kommt auch ein bisschen die Logik, wenn man ein bisschen logisch nachdenkt, weiß man auch schon, in welche Richtung das ungefähr hingeht. Aber lesen wir erstmal weiter. Aber weil du so drauf aus zu sein schienst, unbedingt Früchte zu sammeln, beschlossen wir mitzukommen. Wir, wieder das Ego, wir dachten, wenn wir genügend zu essen mitnehmen, erfreuen wir uns wenigstens an einen schönen Tag, wenn wir schon nicht sammeln. Jetzt ganz blöde Frage. Einige von euch haben ja einen Beruf. Gut, einige sind vielleicht schon in Rente, aber wenn ihr euch zurückerinnert, wo ihr gearbeitet habt an die Rentner, wenn ihr arbeiten wart, habt ihr gesagt, nee, ich arbeite nicht, ich mache mir den Tag jetzt schön, ich habe mir viel Essen mitgenommen, ich breite jetzt auf dem Tisch alles aus, mache mir vielleicht noch einen Kaffee oder Tee, habe vielleicht noch Kuchen mitgebracht, lese meine Zeitung oder schaue mir irgendwas auf YouTube an oder egal was. Wenn mein Azubi sowas machen würde auf der Arbeit, dann würde ich dem am liebsten eine Schelle geben, auch wenn man es nicht darf in Deutschland. Aber den würde ich so zusammenscheißen. Eigentlich ist es doch nicht normal, wenn man Beeren sammeln zu geht, dass man eigentlich das wirkliche Ziel, dieses Ego-Ziel hat, einen schönen Tag nur draus zu machen. Obwohl man eigentlich ein Ziel hatte, Beeren zu sammeln. Brauchte die Bären für irgendwas? Ich antwortete, diese Einstellung zur Arbeit kann ich wirklich nicht verstehen. Bin ich voll der gleichen Meinung. Ich werde jetzt unverzüglich wieder zu den Bärensträuchern zurückgehen, denn es ist nicht mehr viel Zeit, die Nacht wird bald anbrechen. Einige kamen mit mir, andere bleiben auf den Wagen sitzen und aßen weiter. Wir haben auch das Lied gesungen, bald wird die Nacht kommen. Und es steht auch hier drin, die Nacht wird bald anbrechen. Die Zeit kommt. Es ist nicht mehr viel Zeit, bis die Bären überreif sind. Es ist an der Zeit, die Bären zu sammeln, die reif sind. Und es folgen ja noch Bären, die ja noch reifen. Die müssen auch zeitig geerntet werden. An einer Stelle schien die Aufmerksamkeit der Sammler von etwas gefangen genommen zu werden. Als ich näher kam, sah ich, dass ein Kleinkind in den Armen seiner Mutter sie beschäftigte. Ich sagte, ihr habt nur noch wenig Zeit, pflückt lieber, solange man noch etwas sieht. Viele andere schauten gefesselt einen jungen Mann und einem Mädchen zu, die ein Wettrennen zum Wagen veranstalteten. Andere dagegen hatten sich in das Gras gelegt und schliefen. Ist es nicht auch so, dass wir in unserem Leben, wenn jetzt jeder an sich selber denkt, große Ablenkungen hier in der Welt hat, im täglichen Alltag, vielleicht auch in der Gemeinde am Samstag? Der größte Feind der Menschheit ist mittlerweile von der Ablenkung eigentlich, sind die digitalen Medien. Oft ist es, eine Push-Nachricht kommt irgendwie, dann geht man dort, kriegt man eine WhatsApp-Nachricht oder Telegram oder was ist Insta, alles Mögliche, was es heutzutage gibt, oder von FAZ oder irgendwas. Und dann geht man dort rein in die Nachricht, liest es und plötzlich ist man eine Stunde drinnen. Aus einer Stunde wären dann 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden. Ist ganz interessant, wenn ihr euch mal den Verlauf, kann man am Handy einsehen, wie lange man zum Beispiel Zeit sich damit beschäftigt. Eigentlich werden doch auch abgelenkt in der heutigen Zeit. Und eigentlich ist es schlecht, weil wir das Ziel, was wir eigentlich verfolgen sollten, dadurch verlieren, was immens wichtig ist. So wie es hier in der Gruppe ist. So verging der Tag und es war wenig geschafft worden. Logisch. Eine Sammlerin, die alles sammelt. Und alle anderen sammeln ja gar nichts. Ihr Lieben, ihr nennt unseren Ausflug ein erfolgloses Unternehmen. Wenn ihr immer so arbeitet, wundere ich mich nicht über euren mangelnden Erfolg. Der hängt auch davon ab, wie ihr an die Sache herangeht. Es gibt hier ohne Zweifel viele Bären. Ich habe doch welche gefunden. Einige von euch haben vergeblich an den niedrigen Sträuchern gesucht, andere fanden ein paar armselige Bären, aber an den hohen Büschen seid ihr vorbeigelaufen, weil ihr nicht erwartet habt, Früchte darauf zu finden. Ihr seht selber, dass einige groß und reif sind. Bald werden weitere Früchte heranreifen und wir können die Büsche erneut abernten. So hat man mir beigebracht, Bären zu sammeln. Wenn ihr in der Nähe des Wagens gesucht hättet, könntet ihr genauso viele Früchte gesammelt haben wie ich. Da sieht man, dass die Gruppe es ja eigentlich ganz falsch gemacht hat. Und da steht ja auch erfolgloses Unternehmen. Ist ja eigentlich logisch, wenn man sich jetzt wieder zurückgeht zum Beruf, jeder arbeitet oder hat mal gearbeitet in einer gewissen Firma, in einem gewissen Unternehmen. Wenn wir jetzt einfach mal hernehmen, wir nehmen ein kleines Unternehmen von 100 Personen. Wenn von 100 Personen eine Person arbeiten würde, würde dieses Unternehmen bestehen bleiben können? Oder würde das Unternehmen bankrott gehen, pleite gehen und sich auflösen? Natürlich würde das pleite gehen, es würde nicht bestehen können. Die Konkurrenz ist zu groß, macht keinen Gewinn. Künftig müsst ihr mit mehr Eifer und Ernsthaftigkeit arbeiten, mit einem ganz anderen Blick für euer Ziel. Sonst wird eure Arbeit immer erfolglos bleiben. Wenn ihr die richtige Einstellung zur Arbeit habt, lehrt ihr die jungen Mitarbeiter, dass solche Dinge wie Essen und Erholung erst in zweiter Linie kommen. Aber sehen wir, wie es ja eigentlich auch üblich ist, erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Und hier steht auch drinnen, wir sollen es auch den Jüngeren, bezieht dann auf die jüngere Generation, wenn wir es gemeistert haben, zum Beispiel, wie man Beeren sammeln kann, auch denen zeigen, damit sie es genauso können. Da haben wir eine Verpflichtung dazu. Es war schon schwer genug, den Wagen mit den Vorräten bis hierher zu ziehen, aber ihr habt mehr an Essen gedacht als an die Früchte, die ihr als Ergebnis eurer Arbeit mit nach Hause bringen solltet. Ihr hättet so klug sein sollen, zuerst die Beeren zu pflücken, die in der Nähe wachsen, und erst dann nach denen zu suchen, die weiter wegstehen. Auf diese Weise werdet ihr Erfolg haben. Da sehen wir die Musterlösung, wie es eigentlich korrekt geht. Auf diese Weise werdet ihr Erfolg haben. Zuerst die Beeren in der Nähe und dann die, was weiter weg sind, pflücken. Und wenn wir jetzt, das ist jetzt das Ende vom Traum, wenn wir uns jetzt mal drüber Gedanken machen, dann geht es ja eigentlich klipp und klar drum um Mission. Denn die Gruppe sind die Beeren, also die Beerensammler sind die Gruppen, das sind die Gläubigen, das sind eigentlich wir. In der Bibel steht auch Menschenfischer. Der Heilige Geist soll die ganze Gemeinde beleben und durchdringen und die Herzen reinigen und miteinander verbinden. Das ist ganz wichtig. Ohne den Heiligen Geist, dass er die Gemeinde belebt, kann nichts passieren. Oft ist es aber auch so, dass wir selber versuchen, irgendwas zu beleben oder voranzubringen, aus dem eigenen Ego und ich, aber wir scheitern jedes Mal aufs Erneute. Und wir versuchen es immer wieder. Eigentlich müssen wir nur den Heiligen Geist, den Vater im Himmel, bitten darum. Denn in Lukas 12,12 steht auch, zur rechten Zeit wird er uns die Worte geben, die wir sprechen sollen. Aber nehmen wir die Verheißungen in Anspruch oder sagen wir, ja, wird schon irgendwie, ein bisschen Bibeltext kann ich ja schon auswendig. Wir müssen die Bibel nicht perfekt auswendig können. Schreibt ja die Bibel selber. Gott wird uns das Wort in den Mund legen zur rechten Zeit. Wir müssen nur darum bitten, mehr nicht. Wie simpel ist es eigentlich, einfach nur darum zu bitten? Wie einfach ist das? Es ist eigentlich die einfachste Aufgabe, die man haben kann. Um Geld zu verdienen, muss man jeden Tag während der Woche arbeiten gehen. Um da was zu bekommen, ist es einfach nur ein Gebet. Das reicht aus. Oder einfach zum Vater zu sagen, ich brauche deine Unterstützung. Jeder Nachfolger Christi hat eine Aufgabe zu erfüllen. In seiner Familie, in der Nachbarschaft, an seinem Wohnort oder in seiner Heimatstadt. Da sieht man auch wieder die Reihenfolge. Nicht erst ganz weit weg irgendwo, sondern man beginnt in den ersten Reihen in der Familie, dann in der Nachbarschaft, die nächsten Türen, dann an seinem Wohnort, dann in der Heimatstadt, die ein bisschen weiter weg ist und so weiter. Alle, die Gott gehören, sind Mittler des Lichts. Gott macht sie zu Werkzeugen der Gerechtigkeit, um andere das Licht der Wahrheit mitzuteilen. Die Zeit für eine gründliche Erneuerung ist gekommen. Wenn sie beginnt, wird ein Gebetsgeist aller Gläubigen erfüllen und die Unreinigkeit und Streit aus der Gemeinde verbannen. Da steht, die Zeit für eine gründliche Erneuerung ist gekommen. Erneuerung wird auch oft, wie auch am Anfang gesagt, in der Reformation falsch verstanden. Wir sehen auch, leider auch bei uns in der Adventgemeinde, vom Verband her und so weiter, dass da viele Erneuerungen stattfinden und auch gewisse Sachen überlegt werden. Aber sowas wie Thema LGBTQ, Norddeutschland, hat man ja ganz viel gehört in letzter Zeit. Aber es gibt gewisse Sachen in der Bibel, Gesetze, die hier drinnen stehen, wo Jesus selber sagt, im Neuen Testament ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen und nicht zu verändern. Was machen wir aber oft? Wir verändern das Gesetz, wir machen es so, dass es uns passt. Dass wir uns vielleicht anpassen an die Welt, an die weltlichen Interessen, was ja eigentlich ganz falsch ist, was wir ja schon gelesen haben. Wir brauchen die Welt, die Interessen Gottes. Das, was in der Bibel steht, die Gesetze, die bleiben fest. Da kann keiner was dran ändern. Die bestehen für ewig, hat ja Jesus selber gesagt. Deswegen darf man das nicht falsch verstehen, was Elmar hier schreibt. Wir lesen auch gleich, was mit der Erneuerung gemeint ist. Eine Erweckung und Reformation muss durch die Wirkung des Heiligen Geistes stattfinden, also nicht durch uns, sondern wieder durch den Heiligen Geist, durch den Vater im Himmel. Erweckung und Reformation sind zwei verschiedene Dinge. Jetzt kommt, was genau damit gemeint ist. Mit Erweckung bezeichnen wir eine Erneuerung des geistlichen Lebens. Eine Belebung der Kräfte des Verstands und des Herzens. Ein Auferstehen vom geistlichen Tod. Eine Erneuerung des geistlichen Lebens. Wir brauchen eine Erneuerung unseres geistlichen Lebens. Das ist einmal damit gemeint. Reformation dagegen meint Umgestaltung, ein Wandel der Ideen und Theorien, der Gewohnheiten und Verhaltensweisen. Reformation an sich bringt noch keine Frucht der Gerechtigkeit hervor, wenn sie nicht mit einer geistlichen Erweckung einhergeht. Erweckung und Reformation sollen ihren Zweck erfüllen, müssen aber zusammenwirken. Und wir sehen hier auch, dass bei der Reformation gemeint ist, Ideen und Theorien, Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die geändert werden müssen. Aber jetzt nicht die Theorien, die heutzutage oft kursieren, man muss jetzt, keine Ahnung, sich an der Welt anpassen, wie schon gesagt. Es muss immer in Einklang mit der Bibel bleiben. Wie gesagt, das Gesetz bleibt immer bestehen und kann nicht verändert werden. Im Geist erlebe ich, steht in Schatzkammer der Zeugnisse, wie Gottes Kinder auf eine Änderung warten. Wartet ihr nicht auch auf irgendwas, dass sich was ändert? Oft ist es so, ich gehe zurzeit in vielen Gemeinden, bin ich unterwegs und da warten viele Leute ja auf die Wiederkunft Jesus Christi. Und auch Generationen vor uns haben ja gewartet auf die Wiederkunft Christi. Schreibt ihr auch einmal hier, wir warten auf eine Veränderung, wir warten auf ihr Jesus Christus. Und wir lesen hier auch auf eine zwingende, sie mitreißende Macht. Weil wir wünschen uns doch auch, dass die Gemeinden gefüllt werden. Aber was tun wir dafür? Sie werden jedoch enttäuscht sein, denn sie leben in einer falschen Vorstellung. Ihre Aufgabe ist es, jetzt zu handeln, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in einer Woche, jetzt. Wir brauchen nicht zu planen, zu sagen, wir machen jetzt keine Ahnung, das Projekt, wir machen jetzt ein Projekt nächstes Jahr, sondern jetzt. Jetzt zu handeln, das Werk selbst anzupacken und Gott ernstlich um wahre Selbsterkenntnis zu bitten. Die hinreichende Wichtigkeit der Ereignisse, die sich vor unseren Augen abspielen, sollten uns veranlassen, alles zu tun, nicht nur ein bisschen, 50% oder 20%, sondern 100% alles zu tun, um die Wahrheit in die Herzen aller deren einzuprägen. Wir sollen die Sammler sein, die zu den Häusern geht und die Wahrheit in die Herzen der Ungläubigen, die in den Häusern wohnen, einzupflanzen, zu sehen. Die Ernte der Erde steht kurz bevor. Jetzt überspringen wir mal. Wir lesen auch in der Bibel, Elmar schreibt es hier auch nochmal, wie zur Zeit Apostel werden sich viele Seelen vom Irrtum zur Wahrheit wenden und die Erde wird von der Herrlichkeit des Herrn erleuchtet. Aber damit das passiert, müssen wir gemeinsam als Gemeinde, als Gruppe an etwas tun. Müssen vielleicht drüber mal nachdenken, so wie wir es aktuell tun, ist es das Richtige? Oder braucht es da Veränderung? Wenn wir nicht bereit sind, besondere Opfer zu bringen, um Menschen zu retten, die vor dem Verderben stehen, jetzt kommt's, wie können wir da würdig erachtet werden, in die Stadt Gottes einzugehen? Ich habe am Anfang die Frage gestellt, ob du einmal das ewige Leben haben willst, ob du einmal in den Himmel möchtest. Wenn du keine Mission machst, auf gut Deutsch, kein Opfer dazu bringst, um andere Menschen zu retten, um das Evangelium zu verkündigen und auch die dreifache Engelsbotschaft, die ja uns Adventisten extra gegeben worden ist, zu verkündigen, wie können wir da als würdig erachtet werden, ins Himmelreich zu kommen. War mein größter Schock, als ich es gelesen habe, weil eigentlich habe ich doch nichts gemacht gehabt. Und eigentlich bin ich auf gut Deutsch dann gar nicht würdig, das ewige Leben zu haben. Gott könnte sein Ziel, Sünder zu retten, auch ohne unsere Mithilfe erreichen. Aber es hat einen Zweck, warum wir das machen sollen. Doch damit wir einen Charakter entfalten können, der dem Charakter Christi gleichkommt, müssen wir zu seinem Werk beitragen. Also die Mission wurde ja eigentlich uns Menschen geschenkt, damit wir das ist das Werkzeug für unseren Charakter, damit wir den Charakter so gestalten können, damit wir das Vorrecht haben, damit wir so geschliffen werden, dass wir ins Himmelreich kommen können. Wie Christi gleichkommt. Jesus ist ja selber hingegangen, haben wir vorhin schon besprochen, zu den Armen, zu den Leuten, hat ihnen das Evangelium verkündigt, dass es einen Gott gibt. Er hat nicht immer angefangen zu sagen, es gibt Gott, sondern, wie wir auch schon gesagt haben, er ist auch hingegangen und hat geheilt. Er hat auch normale Gespräche geführt, aber am Ende hat er trotzdem über Gott immer gesprochen. Wir müssen nicht immer sofort hingehen, an die Tür klopfen zum Beispiel und sagen, es gibt einen Jesus Christus, der für dich gestorben ist, sondern man muss eine Beziehung aufbauen. Das hat ja auch Jesus im Neuen Testament gemacht. Das ist ganz wichtig. Und oft ist es so, dass wir es eigentlich falsch verstehen und sagen, wir fallen gleich ins Haus rein und lassen die Bombe platzen. Aber was ist mit der Beziehung zu der Person gegenüber von dir? In der Ehe ist es ja genauso. Da muss ja erstmal eine Beziehung stattfinden, damit es funktioniert. Sonst würde man ja auch gleich eine Trennung gleich vollziehen können. Da kann keine Kommunikation stattfinden, kein Vertrauen kann aufgebaut werden. Und wir lesen auch in Galater 5, 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind diese Früchte, die wir durch die Mission erlangen können, wenn wir die noch nicht haben. Und jeder von euch, mit 100% Garantie, deswegen wurde uns ja auch die Mission gegeben, hat nicht jede Frucht. Vielleicht hat der eine ein bisschen mehr als der andere, aber wir haben nie zu 100% die Frucht, wenn wir nicht die Mission betreiben, zu den Menschen hingehen, um das Wort zu verkündigen. Denn das schleift uns. Jesus schreibt in steht geschrieben in Matthäus 5,15, lasst euer Licht leuchten. Das heißt auch, lasst eure Stimmen deutlich hörbar werden. Bedeutet deutlich, ich spreche das an, wenn man über Religion spricht und am Freundeskreis, in der Arbeit vielleicht, ja, ich bin 7-Tages-Adventist ganz leise und ich gehe Samstag in die Gemeinde, aber mehr auch nicht. Da steht deutlich hörbar, wir müssen es aktiv ansprechen, wir haben eine Verantwortung da. Jeder Christ darf die Wiederkunft seines Herrn nicht nur freudig erwarten, sondern kann sie sogar beschleunigen. Wir können, indem wir endlich umdenken und die Mission so vollziehen, so wie Ellen White zum Beispiel geschrieben hat und es auch angehen, sogar dafür sorgen, dass Jesus schneller wiederkommt. Das, was wir eigentlich jeder möchte, oft ist es so, dass es die ältere Generation mehr möchte als die jüngere Generation, können wir es beschleunigen. Wir wollen es, aber tun nichts dafür. Ist meistens leider so. Da gibt es für alle etwas zu tun. Niemand braucht das Gefühl zu haben, dass es für ihn keine Möglichkeit gäbe, für Christus zu arbeiten. Wir Menschen sind perfekt in Ausreden. Für alles finden wir irgendeine Ausrede. Aber es gibt eigentlich keine Ausrede, steht hier, weil jeder hat die Möglichkeit, für Christus zu arbeiten. Eine Mission bedeutet nicht, dass jeder das Gleiche machen muss. Mission hat ganz verschiedene Felder und Themenbereiche auch. Und jeder hat seine Stärken und Schwächen. Und wenn man damit anfängt, werden die Schwächen immer weniger und die Stärken immer größer. Aber muss nicht immer das Gleiche machen wie jede andere Person. Manche tun sich leichter, wirklich von Tür zu gehen. Aber es soll heute nicht das Thema sein, welche Arten von Missionen es gibt. Auf allen, die mit dem Herrn einen Bund geschlossen haben, ihm zu dienen, ruht die Verpflichtung. Bund. Wer ist von euch allen getauft? Dürft gern die Hände hochheben. Auf euch allen liegt eine Verpflichtung. Auf allen von euch. Geht ihr dieser Verpflichtung eigentlich nach? Müsst ihr jetzt nicht antworten? Solltet ihr aber. Und nicht nur der Verpflichtung nachkommen am Samstag. Man geht in die Gemeinde, macht vielleicht nachmittags eine halbe Stunde, eine Stunde. Und danach isst man lieber Kuchen und trinken, man quatscht zusammen. Und man geht einmal im Jahr auf irgendeinen Kongress, der geht vielleicht 3 Tage, 2 Tage, keine Ahnung, vielleicht manchmal auch 5 Tage in der Woche, je nachdem. Und das Rest des Lebens arbeite ich, gehe ich meinen Hobbys nach, meinen Interessen, das mache, was ich machen möchte. Eigentlich komplett falsch. Wir sollten ja eigentlich die Interessen Gottes nachgehen und nicht den weltlichen. Der bewahrende Geist Gottes zieht sich schon jetzt mehr und mehr von der Welt zurück. Orkane, Stürme, Unwetter, Feuer, Flutkatastrophen, große Unglücksfälle auf den Meeren und auf den Lande folgen schnell aufeinander. Es passiert ja immer mehr und mehr auf der Erde. Das Interessante ist, es ist auch das erste Mal, als ich das Dienst für Christus, das Buch gelesen habe von Ellen White, er wusste gar nicht, dass es auch Ellen White geschrieben hat, dass die Wissenschaft, steht ja hier drinnen, die Wissenschaft versucht, all dies zu erklären, tut sie ja auch, doch die Zeichen um uns, die immer mehr zunehmen und die baldige Wiederkunft des Sohnes Gottes ankündigen, werden allem anderen nur nicht der wirklichen Ursache zugeschrieben. Da zeigt uns der Ellen White, wir dürfen uns nicht auf die Wissenschaft verlassen. Die Wissenschaft sucht irgendwelche Argumente und diese ganzen Ereignisse, wenn ihr heutzutage durch den Klimawandel ihn begründet. Das Interessante ist, was ich auch letzte Woche gelesen habe beim Klimawandel, die Wissenschaft sagt, es wird ja wärmer wegen der Menschheit, die hat ja so viel CO2 in die Luft geballert, dass komischerweise aber trotzdem am Südpol seit 2020 wieder die Eismenge zunimmt, obwohl es wärmer wird. Die Wissenschaft kann sich das nicht erklären, aber sagt, es kann nur eine Ausnahme sein, weil wir haben ja trotzdem den Klimawandel, der von Menschen gemacht worden ist. Und es gibt Leute, die aufstehen, die sogar nicht gläubig sind und sagen und vor dem Kongress sprechen oder vor dem vor den Häusern von den Politikern in Großbritannien und in anderen Ländern, in Deutschland glaube ich war es das noch nicht, bin mir jetzt nicht sicher, die sagen, es gibt eigentlich keinen menschengemachten Klimawandel. Und Ellen White schreibt es hier klipp und klar, wir dürfen uns darauf nicht verlassen, was die Wissenschaft sagt. Aber oft ist es doch so, dass auch die Wissenschaft uns beeinflusst, oder nicht? Klar, gewisse Sachen, was die Wissenschaft sagt, stimmt ja auch und hilft uns vielleicht auch. Wissenschaft ist ja nicht schlecht an sich. Wissenschaft hat uns ja auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Die Autos, die wir fahren, ist ja nur durch Wissenschaft möglich. Zum Beispiel ein Hilfsmittel, dass wir von A nach B fahren können. Menschen können die Engel nicht erkennen, die die 4 Winde halten, damit sie nicht losbrechen. Ihr die Knechte Gottes versiegelt sind. Wenn Gott aber seinen Engel gebietet, die Winde loszulassen, dann wird es ein Kriegsgetümmel geben, das keine Feder beschreiben kann. Wir lesen auch weiter in Ellen White, wir leben in der Endzeit. Klar, wir leben schon seit langer Zeit in der Endzeit, aber die Endzeit, die schließt sich auch langsam. Die schnelle Erfüllung der Zeichen der Zeit tut kund, dass die Wiederkunft Christi vor der Tür steht. Ernst und bedeutungsvoll sind die Tage, in denen wir leben. Allmählich, aber sicher wird der Geist Gottes der Erde entzogen. Ist es nicht so, dass man es eigentlich aktuell mehr merkt als vor über 5 und 10 Jahren, dass der Geist Gottes sich von der Erde entzieht? Politiker drehen durch, die Wissenschaft dreht durch, auch andere Personen drehen durch. Die Unglücksfälle zu Lande und zu Wasser, der unsere Zustand der Gesellschaft sowie die Gerüchte von Kriegen künden Unheil an. Das ist genau das, was aktuell passiert. Gut, Ukraine ist vor ein paar Jahren passiert. Taiwan und China und die USA, der Konflikt, der besteht ja noch. Jetzt hat ja auch noch Indien und Pakistan angefangen. Gut, da gibt es ja erstmal einen Stillstand, Waffenstillstand. Aber das Interessante ist auch, wenn man sich die aktuelle Lage anschaut, was wir vorhin ja auch in der Lektion hatten, was gerade in der Politik und auf der Welt passiert, hat schon von Bedeutung. Als es angefangen hat, dass so viel Wechsel in der Politik ist, ist mir ein Bibeltext eingefallen aus Daniel 2, 21. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Hat er zum Alten Testament schon gemacht und zum Neuen Testament Gott, dass die Prophezeiung Erfüllung geht. Das macht er auch heute. Ist es Zufall, dass zu dem Zeitpunkt, wo in den USA Neuwahlen sind, dass Deutschland gesagt hat, ja, die Politik scheitert so stark, dass wir Neuwahlen brauchen? Dass es in Frankreich auch so stark gekracht hat, dass der Premierminister in Kanada zurücktritt, in Südkorea? Ich habe noch vor 2 Wochen, bevor der Papst gestorben ist, meine Mutter sogar gesagt, es fehlt nur noch, dass der Papst sterben muss. Dann hast du eigentlich das Wichtigste, die wichtigsten Politiker und die wichtigsten, mächtigsten Personen auf der Welt, die neue Positionen einnehmen. Ist es ein Zufall von Gott gewollt vielleicht, dass er Könige absetzt und Könige einsetzt und ist sogar relativ zeitlich, relativ nah beieinander? Wir müssen auch um die Weisheit bitten, damit wir Klarheit darüber bekommen, so wie es ja auch hier steht, denn er gibt uns den Weisen die Weisheit und den verständigen Verstand, damit wir das auch verstehen und wir werden das auch verstehen. Die Kräfte des Bösen nehmen an Macht zu. Satan hat so viel Zeit schon in Anspruch genommen und die Menschheit verwirrt durch verschiedene Sachen. Was ist aber mit der Gemeinde, die Kraft der Gemeinde? Wie setzt die Gemeinde die Kraft ein, wenn sie überhaupt die Kraft einsetzt? Ich weiß jetzt nicht, wie es hier in der Gemeinde ist. Das soll nur eine Anregung sein. Aber die Frage ist, setzen wir genügend Kraft auch ein? Satan gaukelt seinen Mitarbeitern vor, er werde ein Werk vollbringen, das die ganze Welt bezaubern wird. Während die Gemeinde da und dort untätig ist, wirken Satan und seine Scharen mit höchster Tatkraft. Satan macht die ganze Zeit irgendwelche Sachen und wir schlafen. Wir genießen das Leben, lassen uns ablenken wie im Traum, schauen den Kindern beim Rennen zu oder legen uns ins Gras und schlafen, obwohl die Welt da draußen eigentlich das Wort Gottes braucht. Die Nacht wird bald kommen. Wir haben die Verpflichtung, jeder Einzelne, besonders die Personen, die ja getauft sind, und einige haben sich ja gemeldet, das Wort Gottes zu verkündigen. Ich frage dich jetzt noch einmal. Willst du einmal das ewige Leben erreichen? Bleibt ihr bei der gleichen Meinung und sagt ja? Was tust du aber dafür, frage ich dich erneut. Tust du genug? Oder musst du vielleicht was in deinem Leben ändern? Eine Erneuerung ist notwendig. Eine Reformation ist notwendig. Heute mehr als vor 100 Jahren. Vor allem in Deutschland, muss man leider dazu sagen. Was ist mit der Person rechts, links, vor und hinter dir? Sagst du, du schaust nur auf dich, dass du das ewige Leben hast? Oder fängst du damit an auch die Personen, die du gerne sehen möchtest in der Zukunft, im ewigen Reich, mit denen weiterzuleben, tust du auch dafür etwas. Die Zeit ist gekommen, wenn nicht jetzt, wann dann? Die Zeit ist gekommen, jetzt tätig zu werden. Wir wissen nicht, wann das Ende der Welt kommt. Ich möchte nicht sagen, dass Gott in ein Jahr kommt. Die Bibel schreibt selber, es wird keine Zeit mehr genannt werden, damit wir keine Spielchen treiben können. Die Frage ist aber, bist du dabei? Muss jeder für sich selber entscheiden. Mission ist das Werkzeug für unseren Charakter zu formen, damit wir das Vorrecht haben. Es ist mein Wunsch an jeden Einzelnen von euch, dass ihr einmal das Vorrecht habt, im Himmelreich sein zu dürfen. Aber ich rufe euch auch auf, mal drüber nachzudenken, so wie Elmas geschrieben hat, über die Theorien, ob man genug macht, genug tätig ist, genug Kraft einsetzt oder ob man einfach Satan wirken lässt. Und Ellen White hat auch prophezeit, wenn man damit anfängt, es wird Leute geben, die ihre Herzen öffnen. Es gibt Leute, klar, denen kann man es vielleicht sagen, die ignorieren es dann, manche blocken gleich ab. Aber Ellen White prophezeit auch, dass die Erde erleuchtet wird. Nur dazu muss etwas getan werden. Ohne Arbeit kein Vergnügen. Da gibt es ja auch ein Sprichwort. Ohne Arbeit kein Ergebnis. Wir haben die Verpflichtung zu sehen. Wir müssen so bald wie möglich anfangen, so wie Ellen White geschrieben hat, eigentlich jetzt und nicht morgen. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen gezeigt, was eigentlich unsere Aufgabe ist und dass wir da auch wirklich, sag ich mal, mehr machen müssen, als wir vielleicht auch dachten. Amen. Lieber Heiland, ich danke dir, dass wir heute hier zusammen den Gottesdienst feiern können, auch dass das Wetter doch besser geworden ist als gestern vielleicht auch vorhergesagt. Wir haben gerade auch gesungen, dass du bald kommst und da steht ja auch drinnen, blast die Posaunen, laut, dass es erschallt. Und ich bitte dich für jede einzelne Person hier in der Gemeinde, auch allen anderen, die vielleicht nicht da sind, dass du da sie unterstützt, dass sie kräftig die Posaunen blasen können, um das Wort zu verkündigen. Und ich bitte dir auch, die Fähigkeiten jeden Einzelnen zu geben und die Kraft und auch die Angst zu nehmen, denn die Angst ist der größte Feind des Menschen, dass dein Wort in jedes Herz, jeder Person eingepflegt werden können. Und ich bitte dich auch, dass diese Personen, die das auch dann wirklich machen, auch schöne Erfahrungen sammeln können mit dir, damit die noch mehr motiviert werden. In Jesu Namen, Amen.